Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, besinnlichen Ausgabe des Rick Future Podcasts. Ich bin der Tim und ich habe wieder mal Neuigkeiten für euch. Es ist was Neues erschienen. Der fünfte Roman von Rick Future ist da. Roter Sand gibt es jetzt auch als Roman, und zwar in der Form eines E-Books, eines Taschenbuchs, eines Hardcovers und eben auch Hörbuchs. Das ist an sich schon mal toll. Damit verknüpft gibt es aber noch eine weitere Neuigkeit. Das Hörbuch betreffend oder die Hörbücher allgemein, die es rund um Rick Future gibt. Weil es in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme gab bei verschiedenen Portalen, wo wir Hörbücher anbieten dürfen, dass da nicht ausgeliefert wurde, dass die nicht rechtzeitig erschienen sind. Keiner weiß warum. Wir kriegen, obwohl wir etwaige Mails an Kundensupport und sowas schicken, keine Antwort. Haben wir gedacht, das wollen wir nicht hinnehmen. Bei Audible und BookBeat haben wir jetzt keine Probleme mehr. Da haben wir direkte Ansprechpersonen und können das auch immer pünktlich ausliefern. Aber die anderen, Thalia und einige kleinere Anbieter, da sind wir eben nicht so sicher, ob das immer alles so klappt. Und vor allen Dingen haben wir gemerkt, dass es eben nicht klappt. Unsere Lösung: wir bieten euch jetzt einen eigenen, kleinen, aber feinen Shop an. Und zwar über einen Anbieter, der heißt Gumroad. Den Namen haben vielleicht noch nicht alle gehört, aber Gumroad ist eigentlich das, was ihr von allen gängigen Shopsystemen so kennt. Ihr geht auf unsere Seite rickfuture.gumroad.com und da seht ihr dann eine Auswahl unserer Hörbücher, die wir im Rick Future Kosmos anbieten. Mit jeweils unterschiedlichen Preisen, zum Beispiel der jeweils erste Teil unserer Reihen, also der erste Garlen und der erste Rick Future Roman, sind als Hörbuch für 99 Cent zu haben, damit man einfach, wenn man neu ist, reinschnuppern kann und das Ganze mal kostengünstig ausprobieren kann. Die weiteren haben dann eben höhere Preise, je nachdem wie lang die auch sind. Also zum Beispiel Garlen 2 kostet, glaube ich, ungefähr 10 Euro und der dritte mehr, weil der dritte auch viel länger ist. Und die Rick Future Romane danach kosten alle 4,99 Euro aktuell. So, und das könnt ihr eben dann über dieses Shopsystem kaufen und von diesem Kaufpreis kommt viel mehr bei uns an als zum Beispiel bei Audible oder BookBeat oder anderen Shopsystemen, weil die sich natürlich auch alles nochmal abknapsen. Wenn ihr da jetzt also kauft, kriegt ihr erstens die MP3s in hoher Qualität und ohne Kopierschutz, was das jetzt zum Beispiel bei Audible nicht so geben würde. Da müsst ihr im Audible-System bleiben oder bei BookBeat streamt ihr. Diese MP3s gehören euch dann und ihr könnt sie, keine Ahnung, auf euren MP3-Player machen, nochmal irgendwie eine Sicherungskopie machen und so weiter, auch wenn ihr kein Internet habt, offline hören. Das ist ein Vorteil und, wie ich schon gesagt habe, werden wir dadurch von euch auch noch unterstützt, weil wir viel mehr vom Kuchen abbekommen. Gumroad knapst sich natürlich auch ein bisschen was ab. Gumroad verlangt von uns jetzt kein Geld, dass wir den Shop betreiben, aber möchte eben eine gewisse Gebühr dafür haben. Trotzdem lohnt sich das für uns viel, viel mehr. Und vor allen Dingen kriegt ihr jetzt die Hörbücher auch immer zum Erscheinungstag pünktlich ausgeliefert. Aktuell gibt es da, wie gesagt, die Hörbücher von Rick Future und Garlen. Die wird es da auch weitergeben. Wir werden das immer, wenn was Neues kommt, da auch einpflegen. Wir überlegen uns natürlich auch, ob man auch andere Produkte da dann irgendwann euch zukommen lassen kann. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, immer wenn was Neues rauskommt, informiert werden wollt, dann nutzt gerne die Funktion von Gumroad. Da kann man dann, wenn man auf die Seite geht, sich informieren lassen, indem man in das Feld Subscription oder Subscribe oder so seine E-Mail-Adresse einträgt. Und dann kriegt man, wie gesagt, eine Nachricht, wo man erfährt, dass jetzt ein neues Produkt hinzugefügt wurde. Genau, und das ist hoffentlich eine befriedigende, eine schöne Lösung. Wir fühlen uns damit viel, viel besser, weil es einfach total doof ist. Wenn ihr einfach nur die Hörbücher pünktlich hören wollt und wir auch dafür Werbung machen und dann habt ihr keine Möglichkeit, die irgendwie euch direkt anzuhören, sondern müsst warten und immer wieder aktualisieren und so. Das wollen wir in Zukunft nicht mehr. Wir geben uns natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten auch Mühe, dass auch die anderen Plattformen beliefert werden und hoffen, dass es irgendwann besser wird. Aber weil das aktuell nicht so ist, haben wir uns gedacht, gibt's jetzt diesen Shop bei Gumroad. rickfuture.gumroad.com. Schaut mal rein, lasst euch über Neuigkeiten, was Produkte, die erscheinen, informieren, wenn ihr wollt. Und wir wünschen euch ansonsten ganz viel Spaß mit Rick Future 5, Roter Sand. Und wo ich gerade beim Thema bin, der Dane ist heute nicht mit dabei, der könnte ganz viel noch erzählen, was bei dem Buch für Herausforderungen waren und für ja auch tolle Möglichkeiten. Ich kann euch aber natürlich meine Highlights mal sagen, was ich bei diesem Projekt, bei diesem Buch besonders schön fand. Wir wissen als Hörspielhörende noch nicht so wahnsinnig viel über die Zeit von Rick auf dem Mars. Und natürlich wird in diesem Buch jetzt auch nicht alles aufgedeckt, aber es gibt wesentlich mehr, wesentlich detailliertere und interessante Einblicke als die, die wir eben im Hörspiel unterbringen konnten. Unter anderem auch, wie das eigentlich war mit Dilith, wie der geflohen ist vom Mars, warum er geflohen ist und was das mit dem Datenblock auf sich hatte, den er Rick da ja damals abgenommen hat in Folge 1, ihr erinnert euch bestimmt. Und in Folge 5 haben wir ja auch so einen kleinen Rückblick gehabt, dass sich Dilith von Rick verabschiedet und der Name Projekt Future spielt eine ganz große Rolle. Jetzt erfahren wir zum Beispiel, was hat Dilith mit diesem Datenblock, mit diesem Würfel gemacht. Das Schicksal des Würfels war bis jetzt noch ein Geheimnis, jetzt wird es gelüftet. Und eben auch, was Diliths Beweggründe waren und so weiter, habe ich schon gesagt. Das ist total toll, das ist übers ganze Buch verteilt und macht die Geschichte nochmal viel reichhaltiger, viel logischer. Und gleichzeitig werden auch nochmal neue Aspekte und neue Fragen aufgeworfen. Das finde ich super cool, super spannend. Neben ganz vielen anderen zusätzlichen Szenen. Deshalb habe ich gedacht, als kleines Geschenk habe ich euch mal das gesamte erste Kapitel von Rick Future 5 Roter Sand, dem Roman, mitgebracht als Hörprobe. Und dann mache ich euch hoffentlich, falls ihr nicht schon reingehört habt, ein bisschen Lust, es zu tun und euch das Hörbuch zu holen. Vielleicht über unseren Gumroad-Shop. Jetzt aber zum ersten Kapitel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Das erste Kapitel heißt Nemesis. In der Nacht, in der er zum Verräter wurde, saß Mikley Dilith allein in seinem Quartier auf der dritten Ebene der Trillidos-Koloniekuppel und blickte auf den Holoschirm, der ihm die dunklen Dünen und Felsen von Arcadia Planitia zeigte, die ihm inzwischen so sehr verhasst waren. Er hatte seine Uniform angelegt, doch die Knöpfe seiner oberen Jacke waren offen. Obwohl die Klimaanlage einwandfrei funktionierte, fand er es stickig hier drin. Die grauen Wände kamen ihm nicht zum ersten Mal wie ein Gefängnis vor, tief unter der Kruste des roten Planeten. Die Hologramme seiner Frau und seiner Kinder, der einzige Schmuck an diesem Ort, spendeten ihm keinen Trost. Im Gegenteil, sie waren wie Fenster in eine andere, schönere Zeit. Eine Zeit, die für immer vergangen war. Er fand nicht die Kraft, sie anzusehen. Wenn er heute Nacht starb, vielleicht würde er sie wieder treffen. Irgendwann. Irgendwo. Und wenn nicht, konnte er zumindest versuchen, ihren Tod zu rächen. So oder so, er konnte nicht länger warten. Der Mars brauchte Hilfe, und er und seine Leute waren seine einzige Hoffnung, solange die Gouverneurin sich weigerte, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Dilith warf einen Blick auf die Zeitprojektion über der winzigen Küchenzeile. Weniger als 3 Stunden bis zum Start. Seine Leute waren bereit, nur leider war er sich nicht sicher, ob das auch für ihn galt. Ihm war klar, er musste mit dem Jungen sprechen, heute Nacht. Das war er ihm schuldig. Doch was würde er ihm sagen? Seine unruhigen Hände spielten schon die ganze Zeit mit dem kleinen Datenblock, den er in der Nacht erhalten hatte, in der die Erde untergegangen war. Die gedämpfte Raumbeleuchtung fing sich in den Facetten des transparenten Würfels. Das Ding war so winzig, so unscheinbar. Nichts verriet etwas von dem Gewicht der Informationen, die auf ihm gespeichert waren. Projekt Future. Dilith hatte Gerüchte darüber gehört, geflüstert von hohen Politikern und Militärs. Er hatte nie wirklich daran geglaubt, dass es Realität sein könnte, bis er mit eigenen Augen gelesen hatte, was auf dem Würfel gespeichert war. Gleichermaßen fasziniert wie erschreckt von der Kühnheit der Pläne, die dort dargelegt wurden. Oder war es Wahnsinn? Nicht einmal der Junge schien zu wissen, was auf dem Datenblock gespeichert war. Nach allem, was Dilith wusste, hatte er nicht den Hauch einer Ahnung, was für eine bedeutende Rolle er in den Plänen seines Vaters spielte. Und nach wie vor fragte Dilith sich, ob es nicht besser wäre, wenn er es niemals erführe. Es brach ihm das Herz, wenn er sich vorstellte, welche Last auf Ricks Schultern lasten sollte. Er war noch ein Kind verflucht. Vielleicht war das der Grund, warum er die Daten nie jemandem gezeigt hatte. Nicht einmal der Gouverneurin. Fest stand, heute Nacht bot sich die letzte Gelegenheit zu entscheiden, was mit dem Würfel geschehen sollte, wie viel Rick über sich selbst erfahren durfte. Dillett schloss die Augen, als der Gedanke an den Jungen, die Erinnerung an seine eigenen Kinder wieder in den Fokus rückte. An die kleine Zoe, trotz ihrer jungen Jahre schon so ernst wie ihr Vater. Und an Hannah, noch ein Baby, mit dem Lächeln der Mutter gesegnet. Und er dachte an Lia. Seine Lia. Die Frau, die ihm beigebracht hatte, was Liebe wirklich bedeutete. Die ihm, dem förmlich steifen, allzeit bereiten Berufssoldaten, gezeigt hatte, dass er mehr war als nur ein Streiter für die Erde. Dass er Erfüllung und Kraft in der Rolle des Vaters und Ehemannes finden konnte. Er sah sie vor sich, beim letzten Mal, als er sie alle drei in seinen Armen gehalten hatte, an jenem Abend, als er den Flug zum Mars antrat. »Ich brauche Sie, Mick«, hatte General Martineau, sein großväterlicher Freund und Mentor, ihm mitgeteilt. »Der Feind bündelt seine Streitkräfte in der Nähe des Pferdekopfnebels. Ich fürchte, sie nehmen als nächstes die Erde ins Visier, nachdem sie unsere Flotten dort draußen vernichtet haben. Wir brauchen Hilfe bei der Truppenkoordinierung. Der Mars wird zum Bollwerk für das gesamte Sonnensystem werden.« Natürlich hatte Dillett dem Befehl Folge geleistet, weil es seine Pflicht war und weil er für seine Familie und seine Welt kämpfen wollte. Er erinnerte sich an die heißen Tränen auf seinen Wangen, die Tränen in den Augen von Lia und Zoe, das Weinen von Hannah, als begriffe das Baby, was ihnen bevorstand. »Du kommst doch wieder, Papa, oder?« hatte Zoe gefragt, während um sie herum Militärshuttles abhoben und Kurs gen Mars nahmen. »Natürlich, mein Schatz«, hatte er geantwortet und sie auf die Stirn geküsst und gleichzeitig gewusst, dass er sie belog. Er kannte die Berichte der Aufklärungsabteilung über die immense Stärke des Feindes, seine Gnadenlosigkeit. Dennoch war da die Hoffnung gewesen, eine dumme, verzweifelte Hoffnung, dass er sich vielleicht irrte, dass es eine Chance auf Überleben gab, dass das Flehen des Präsidenten erhört werden würde, dass die Jozianer plötzlich Gnade zeigten, auch wenn sie es zuvor nie getan hatten, dass die Fordianer und die anderen ehemaligen Verbündeten der Erde sich wieder erwarten zusammenraufen und die Menschheit vor der Auslöschung bewahren würden. Doch dann war alle Hoffnung in Flammen aufgegangen. Und nun war er hier, ganz allein, gestrandet auf einem Planeten, den er hasste, heimgesucht von der Vorstellung der Gesichter seiner Frau und seiner Töchter. Schmelzend im Feuer der Nova-Bomben, während die Wiege der Menschheit bis zur Unkenntlichkeit entstellt wurde. »Ich wünschte, ich wäre bei euch geblieben«, dachte er. »Ich wünschte, ich wäre mit euch gestorben.« Dille drang nach Atem. Er zerrte an seinem Hemdkragen, während Wut und Verzweiflung ihm die Kehle zuschnürten. Lia und die Kinder waren fort. Für immer. Und er war gefangen in diesem Albtraum, Tag für Tag, Nacht für Nacht, egal wie oft er versuchte, die Erinnerung in Alkohol zu ertrinken. »Ruhig«, beschwor er sich, »du musst dich beruhigen.« Und langsam, ganz langsam, gelang es ihm wieder zu atmen. »Bald ist es vorbei.« Seine Kehle war so ausgetrocknet wie dieser verfluchte Planet. Er drehte sich zu dem Beistelltisch neben sich um, wo ein Glas stand und daneben die Flasche Scotch, die er von der Erde mitgenommen und für einen besonderen Anlass aufbewahrt hatte. Dillets Hand streckte sich von ganz allein nach ihr aus. Dann sah er seine verzerrte Reflexion auf der Flasche. Das dunkle, bärtige Gesicht, seine Augen so traurig und leer. Und auch wenn es ihn enorme Kraft kostete, zog er die Hand wieder zurück. Nein. So groß die Versuchung auch war, er brauchte einen klaren Verstand heute Nacht. Die Mission war zu wichtig. Seine Leute verließen sich auf ihn. Sie waren die letzte Hoffnung des Mars. So saß er da, verloren zwischen dem, was war, und dem, was sein könnte, bis irgendwann sein Komm piepte. Auf einmal fokussierten sich seine Gedanken wie ein Laser. Der Moment der Entscheidung nahte. Und er war bereit. »General Dillett«, hörte er Commander Burroughs geschlechtslose Stimme. »Die Crew ist vollzählig angetreten. Wir warten nur auf Sie.«
»Ich werde pünktlich sein, Commander.«
Dillets Stimme klang in seinen eigenen Ohren nüchtern und unbewegt.
»Es gibt nur noch eine letzte Angelegenheit, die ich regeln muss. Wir treffen uns beim Shuttle.
Verstanden, Sir.
Burroughs kappte die Verbindung. Der Litter hob sich und betrachtete den Würfel in seiner Hand. Die Sache duldete keinen Aufschub mehr. So sehr es sie beide schmerzen würde, er musste ein letztes Mal mit dem Jungen sprechen. Als ihn der Lift näher an die Oberfläche trug, schloss Dillet die Augen, einmal mehr übermannt von dem Gefühl der Unwirklichkeit, das ihn unentwegt verfolgte, dem schrecklichen Gefühl, in einer falschen Zeitlinie gefangen zu sein, aus der es kein Entkommen gab. 3 Monate waren vergangen, und in Nächten wie dieser war es immer noch schwer zu glauben, dass es wirklich geschehen war. Die Erde war tot, und seine Familie war, wie so viele andere, mit ihr gestorben. 3 Monate, seit die Jozianer wie eine biblische Plage über eine noch unbekannte Sphäre des Hyperraums im Sonnensystem eingefallen waren und den Verteidigungskordon in Windeseile durchbrochen hatten. Interforce hatte ihnen sämtliche Schiffe entgegengestellt, die der Allianz noch verblieben waren, aber die Armada des Feindes war über sie hinweggerollt, als wären es Kinderspielzeuge. Dreadnoughts, schwere Kreuzer, Raumjäger, ihre Wracks trudelten nun durch das All. Manchmal verglühten noch Trümmerteile in der Marsatmosphäre wie traurige Sternschnuppen. Nur ein Schiff hatte die Schlacht um die Erde überstanden. Stark beschädigt hatte es zwischen Mars und Jupiter geschwebt, knapp vor der Minensphäre der Jozianer, die TAS Nemesis. Ihre Mannschaft hing gefroren im Vakuum. Ihre Waffensysteme waren ausgebrannt, ihr Antrieb zerschossen. Dennoch hatten die Langstreckenscans gezeigt, dass genug von ihr übrig war, um sie mit einer Flotte von Shuttles abzuschleppen und wieder herzurichten, aufzurüsten. Dillet selbst hatte die Reparaturen beaufsichtigt. Er kannte das Schiff in- und auswendig. Und vor allem war er im Besitz aller Zugangscodes. Nemesis. Er wusste genug über griechische Mythologie, um zu erkennen, dass der Name vielleicht prophetischer war als bei der Schiffstaufe beabsichtigt. Der Gedanke ließ ihn grimmig lächeln. Er stellte sich das Schiff vor, wie es im Raumdock über dem kraternarbigen Antlitz des Mars schwebte, voll einsatzbereit schon seit Wochen, doch so nutzlos wie ein Schwert in der Scheide. »Sie hat eine Chance«, hatte er der Gouverneurin damals gesagt. »Vielleicht reichen die Schilde und die neue Panzerung, damit sie es durch das Minenfeld und raus aus dem System schafft, weit genug, um die Kolonien anzufunken. Oder jeden anderen, der bereit ist, uns zu helfen.« Maria da Silva, höchstrangige Generälin von Interforce im Sol-System und seit Kriegsbeginn Militärgouverneurin des Planeten Mars, hielt die Arme verschränkt. Ihr schwarzes Haar war wie immer zu einem perfekten Pagenschnitt frisiert, ihr Gesicht von einer herben Attraktivität. Sie wirkte komplett ungerührt. »Und wenn nicht?«, hatte sie gefragt. »Was, wenn das Schiff das Minenfeld destabilisiert und es den Mars ins Visier nimmt?«
»Mit Verlaub, Ma'am«, hatte Dillet geantwortet. »Die Minen interessieren sich einen Scheiß für den Mars. Sonst hätten sie ihn längst in Schutt und Asche gelegt. Sie sind nur dafür da, das System abzuriegeln.«
Das Silver hatte ihn scharf angesehen, mit Augen so grau und hart wie Stahl.
»Das können wir nicht riskieren, General, und das wissen Sie. Im Notfall ist die Nemesis die einzige ernsthafte Verteidigungsmaßnahme, die dem Mars bleibt.«
»Ma'am, der Mars ist völlig überlaufen. Wir haben nicht die Ressourcen oder den Wohnraum, um alle Menschen hier durchzubringen.«
»Wir werden tun, was wir können.«
»Es wird nicht genug sein.«
Er war bereit gewesen, mit der Faust auf den Schreibtisch der Gouverneurin zu schlagen.
»Wir brauchen Hilfe von außen. Und die Nemesis ist die einzige Chance, die wir haben.«
»Sie haben mich gehört, General«, hatte das Silver geantwortet. »Dieses Gespräch ist beendet. Tun Sie Ihre Pflicht.«
Und das würde er tun. Die Pflicht, die er gegenüber den armen Seelen hatte, die auf diesem Planeten gefangen waren, ohne Zukunft, ohne Hoffnung.
Da Silva kannte den Mars nicht so gut wie er. Er hatte den roten Planeten gehasst, seit er hier draußen, im Schatten des Olympus Mons, seine Grundausbildung absolviert hatte. Und er kannte diese Felskugel gut genug, um zu wissen, dass sie niemals dazu bestimmt gewesen war, auf lange Sicht menschliches Leben zu beherbergen. Nachdem die ersten Terraforming-Versuche aufgegeben worden waren, als die Menschheit Zugang zum Hyperraum erhielt und sich andere, bessere, grünere Welten erschloss, war der Mars zum Rektum des Sonnensystems verkommen. In den Jahren vor dem Krieg hatte er einzig und allein als Ausbildungsplanet für die Interforce-Bodentruppen gedient, wobei ihn die rauen, lebensfeindlichen Bedingungen außerhalb der Koloniekuppeln zum idealen Wetzstein für die Widerstandskraft der Soldaten machten. Dann, während des Feldzugs der Jozianer, war er Stück für Stück zu einer planetaren Militärbasis ausgebaut worden, mit ganzen Flotten von Kriegsschiffen im Orbit. Nun war diese trostlose, rostfarbene Welt der einzige Zufluchtsort in diesem System, aber mit den Flüchtlingen kam auch das Chaos. 15 Millionen Menschen. Zusammengepfercht in Koloniekuppeln und unterirdischen Quartieren, die höchstens für ein Drittel dieser Menge angelegt waren. Es wurde fieberhaft daran gearbeitet, neue Wasserquellen zu erschließen, neuen Wohnraum unter der Oberfläche zu schaffen und jeden freien Platz für hydroponische Gärten zu nutzen. Doch es war ein Rennen gegen die Zeit. Und Dilith wusste, dass sie es auf lange Sicht verlieren würden. Denn dort draußen gab es nichts als roten Sand und harte, kosmische Strahlung, die fast ungehindert durch die lächerlich dünne Atmosphäre drang. Wenn der Mars nicht zum Grab der Flüchtlinge werden sollte, dann mussten sie diesen Planeten verlassen. Doch alle Versuche, das Minenfeld zu durchdringen, waren spektakulär gescheitert. Die Minen störten den Funk und feuerten auf alles, was sich ihnen näherte. Allerdings hatte man in Ermangelung von Kriegsschiffen bislang nur versucht, Sonden und ferngesteuerte Shuttles durch die Blockade zu schicken. Er glaubte fest daran, was er da Silva gesagt hatte, dass die Nemesis eine ernsthafte Chance hatte, es zu schaffen. Auch seine Mannschaft war davon überzeugt. Sie alle wussten, sie konnten es schaffen. Sie konnten Hilfe holen. Und sie wussten auch, jeder einzelne von ihnen, was danach geschehen würde. Es war kein Problem für Dilith gewesen, Freiwillige für die Mission zu finden. Die meisten seiner Soldaten hatten genauso viel verloren wie er, wenn nicht mehr. Und so hatten sie im Geheimen geplant und gewartet. Bis heute Nacht. Man würde sie Verräter nennen. Abtrünnige, Kriminelle. Dilith war es gleichgültig. Für ihn zählte allein die Aussicht, so viele Menschen wie möglich aus dieser rostfarbenen Hölle zu befreien. Und die Aussicht auf Vergeltung. Der Lift stoppte mit einem elektronischen Ping und riss Dilith zurück in die Gegenwart. Er kämpfte sich durch einen überfüllten Korridor, in dem schreiende Babys ihre Eltern wachhielten und alte Menschen vor sich hinstarrten, von Albträumen um den Schlaf gebracht. Dilith vermied es, in ihre hoffnungslosen Gesichter zu blicken. »Wir tun, was wir können, um euch herauszuholen«, versprach er ihnen in Gedanken. Als er Auffanglager 23 betrat, wehte ihm der Gestank von ungewaschenen Menschenmassen und Verzweiflung entgegen. Wasser war stark rationiert und es gab nur wenige Schallduschen. Die meisten der Flüchtlinge trugen dieselbe Kleidung am Leib, die sie schon beim Untergang der Erde angehabt hatten. Das Lager war ein ehemaliges Waffendepot. Reihen um Reihen von Militärpritschen waren aufgestellt worden. Hunderte von Menschen schliefen auf ihnen, wenn auch unruhig. Es war lange nach Mitternacht. Die Deckenlampen waren deaktiviert. Nur ein paar Leuchtelemente auf dem Boden glühten sanft, um die Pfade zwischen den Betten anzudeuten. Das leise, säuselnde Geräusch des Atmosphärenrecyclers mischte sich mit dem Schnarchen und Wimmern der Schlafenden. Der Anblick rührte Dilith. Menschen sollten nicht so leben. Es tat ihm leid, was Rick hier durchmachen musste. Er hatte kurz überlegt, den Jungen in seinem Quartier unterzubringen, doch er war die meiste Zeit unterwegs gewesen, auf Stabskonferenzen und Inspektionen, und der Gedanke, dass sein Schützling dort allein war, seiner Trauer ausgeliefert, brach ihm das Herz. Hier gab es zumindest andere Kinder, mit denen er spielen und sich ablenken konnte. »Ist das der wahre Grund? Oder hast du nur Angst, dass er dir zu sehr ans Herz wächst?« dass du deine Mission doch noch aufgibst. Während er zwischen den Schlafenden hindurchschritt, dachte er an das letzte Mal, als er den Jungen besucht hatte, der einsam und ungerührt von dem Gedränge auf seiner Pritsche gelegen hatte, seine Actionfigur in der Hand und mit Augen vor sich hingestarrt hatte, die so leer waren, dass Dilith nicht gewusst hatte, ob er es übers Herz bringen würde, Rick anzusehen. Er erinnerte sich, wie plötzlich Hoffnung Ricks Gesicht erhellt hatte, als Dilith sich ihm näherte, und an die Niedergeschlagenheit des Jungen, als er begriff, dass es nicht sein Vater war, der endlich zu ihm kam, um ihn von diesem Ort zu erlösen. »Es tut mir leid, Junge«, dachte Dillet, so unendlich leid. Und noch mehr tat ihm leid, was er ihm nun mitteilen musste. Als er Pritsche 14, Reihe M, erreichte, blieb er stehen. Er fühlte den Würfel in seiner Tasche, klein, glatt und hart wie Stein. Rick schlief im schwachen Schein der Leuchtelemente. Er wälzte sich hin und her, während sich seine Lippen stumm bewegten. Er wirkte magerer als zuvor. Sein blondes Haar war inzwischen kurz geschoren, aus hygienischen Gründen. »Rick«, sagte Dillet leise und ließ sich neben der Pritsche auf ein Knie sinken. »Rick, wach auf!« Der Junge öffnete langsam die Augen. Erst blinzelte er verwirrt, dann richtete er sich schlaftrunken auf.
»Dad?«
fragte er, während er sich die Augen rieb. Der Anblick brach Dillet abermals das Herz. Er bemühte sich um ein Lächeln. »Leider nein. Ich bin es nur.«
»Major Dillet, Sir!«
Nachdem er die erste Sekunde der Enttäuschung überwunden hatte, schien Rick ehrlich erfreut, ihn zu sehen. Das letzte Mal lag wie lange zurück? Fast einen Monat. In dieser Zeit war viel geschehen, unter anderem zwei Beförderungen, die zweite davon unter tragischen Umständen. Dillet sah, wie sich das Mädchen, das links neben Rick schlief, unruhig regte. Er hob einen Finger an die Lippen.
»Schh, nicht so laut«, flüsterte er. »Tut mir leid, dass wir uns jetzt erst sehen.
Und es heißt inzwischen General Dillet.« Er ersparte dem Jungen die Erklärung, dass er den Rang nur erhalten hatte, weil General Martineau sich vor zwei Wochen seine Dienstwaffe an die Schläfe gehalten und abgedrückt hatte. Er hatte keinen Abschiedsbrief hinterlassen, aber jeder verstand, warum er es getan hatte. Während Dillet seinen Freund und Mentor zu Grabe getragen hatte, hatte ein Teil von ihm ihn beneidet. »Du hast es hinter dir. Ruhe in Frieden.« Er strengte sich an, die Erinnerung beiseite zu schieben. Der Würfel in seiner Hosentasche schien immer schwerer und schwerer zu werden. »Wie geht es dir?« fragte er. Rick sah ihn an. Seine Stimme war rau und seine Schultern hingen herab. Trotzdem zuckte er mit den Achseln.
»Ich bin okay, Sir.«
»Jesus, Buddha und Allah, du bist zäh, Kleiner. Das wird dir sehr nutzen an diesem Ort und anderswo, falls wir euch je von diesem Scheißplaneten runterkriegen.« »Das ist gut.« Dillets Mundwinkel zuckten in dem Versuch, ein Lächeln zu produzieren. »Ich wollte dich nicht wecken.« Wieder zuckte Rick mit den Achseln. Er wirkte älter, als er war, fiel Dillet wieder schmerzhaft auf, seiner Kindheit beraubt.
»Ich habe eh nicht festgeschlafen. Ich habe von der Erde geträumt und von meinem Vater. Er wird nicht wiederkommen, oder?«
Dillets erster Instinkt war, ihn zu belügen, doch dann sah er in die Augen des Jungen und war dazu nicht fähig. Also sagte er ihm die Wahrheit.
»Ich glaube, die Chance ist sehr gering. Ich würde dir gerne etwas anderes sagen.«
Er sah Rick schwer schlucken.
»Ich verstehe«,
flüsterte er mit brüchiger Stimme. Dillet zögerte. Dann legte er die Hand auf Ricks knochige Schulter.
»Mein Junge, hör mir zu.«
Der nächste Satz kam nur mit Widerwillen über seine Lippen.
»Ich bin gekommen, um mich von dir zu verabschieden.«
Rick blinzelte verwirrt.
»Sir?«
Dillet zog die Hand zurück.
»Ich werde den Mars verlassen. Es gibt einen Krieg, der auf mich wartet.«
Der Junge verstand überhaupt nichts mehr.
»Aber ich dachte, der Krieg ist vorbei.«
»Nicht für mich«, sagte Dillet.
Rick schlug die Bettdecke zur Seite.
»Dann komme ich mit.«
Dillet lächelte traurig.
»Es tut mir leid, mein Junge.«
Er warf einen Blick auf sein Komm. »Nur noch 20 Minuten.«
»Bitte, Sir«,
flehte Rick ihn an. Er fasste nach Dillets Hand. Seine Augen glitzerten feucht.
»Ich hab doch sonst niemanden.«
»Das wird sich ändern«, sagte der General leise und hielt seinerseits die Hand des Jungen fest. »Ich habe jemanden gefunden, der sich um dich kümmern wird. Ihr Name ist Olga. Sie wird gut auf dich aufpassen, das hat sie mir hoch und heilig versprochen. Du wirst mit anderen Kindern zusammen sein.
Sie können mich doch nicht einfach hier lassen!
Ricks Unterlippe zitterte.
Genau wie...
Erneut spürte Dillet einen Stich in seinem Herzen. Mach dir keine Sorgen, mein Junge, sagte er und kam sich vor wie ein Heuchler. Während er sprach, steckte er die Hand in die Tasche und berührte den Würfel. Jetzt tu es endlich, du Feigling. Gib ihm das Ding. Gib ihm die Antworten auf seine Fragen. Doch dann sah er in diese großen, blauen, verzweifelten Augen und dachte an die Rolle, die sein Vater dem Jungen zugedacht hatte. Diese schreckliche Verantwortung. Und er konnte es nicht. Langsam zog er die Hand aus der Tasche. Er hatte seine Entscheidung getroffen. Er berührte Ricks Oberarm, sah ihm tief in die Augen und hoffte, dass er ihn nicht genauso belog, wie er damals Zoe bei seinem Abschied belogen hatte, als er ihm sagte, »Alles wird gut. Hörst du? Alles wird gut. Leb wohl und wünsch mir Glück.« Damit ließ er den Jungen los und erhob sich. Als er sich abwandte, hörte er eine winzige, hilflose Stimme flehen,
»General! General Dillet! Sir!«
Dillet drehte sich nicht um. Er konnte es nicht. Er hatte sich selbst nie zuvor so sehr verachtet. »Sie wird dich morgen früh abholen«, sagte er. »Du wirst sie mögen. Du wirst bei ihr eine neue Familie finden. Ich verspreche dir. Alles wird gut, Rick.« Doch Rick glaubte ihm nicht. Dillet hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten, während er das Weinen und Flehen des Jungen hörte. Andere waren längst aufgewacht. Er vernahm das Gemurmel, das durch die Menge ging. Dillet ignorierte es. Als er das Lager verließ, passierte er eine Recycling-Einheit im Korridor. Er warf den Datenblock hinein und hörte, wie die Maschine ihn mit einem Knirschen verschluckte. Er betete, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte und dass es für den Jungen Hoffnung auf ein halbwegs normales Leben gab. Als er bald darauf seine Crew in dem stillgelegten Wartungskorridor traf, nahmen die 30 Menschen Haltung an und salutierten. In der trüben Beleuchtung wirkten ihre Uniformen wie graue Schatten. Sie waren nur eine Minimalbesetzung, aber mehr brauchte er für diese Mission nicht.
»General Dillet, Sir?«
Commander Burroughs schönes, androgynes Gesicht war dienstbereit wie eh und je, ein unerschütterlicher Fels in der Brandung. Es bestärkte ihn in seiner Zuversicht. »Das Shuttle?« fragte er.
»Steht bereit«, meldete Burroughs. »Unser Kontaktmann im Raumdock wird uns durchschleusen. Trotzdem wird es nur eine Frage von Minuten sein, bis die Raumüberwachung Lunte riecht.«
Dillet nickte, während sein Blick über die Menschen um ihn herum schweifte. Er hatte keine Rede vorbereitet, aber das erwartete auch niemand. Sie alle wussten, was zu tun war, worauf sie sich eingelassen hatten. »Also dann«, sagte er, »verlieren wir keine weitere Zeit. Wir haben ein Schiff zu stehlen.«
»Sie haben den General gehört«, sagte Burroughs. »Abmarsch!«
»Zu Befehl«, ertönte es überall um Dillet herum. Bald darauf flog sie das Shuttle durch die magere, staubverschleierte Atmosphäre. Die Scanner verrieten, dass aus der Tarsis-Region ein Sandsturm aufzog, doch das kümmerte Dillet nicht. Bald konnte er das Raumdock im Orbit erkennen, dessen Positionslichter im Schatten von Deimos glühten. Wie ein stählerner Rippenkorb umhüllte es die Nemesis. Der Anblick des Kreuzers, klobig und stahlgrau wie alle Kriegsschiffe von Interforce, gespickt mit einer ganzen Legion von Geschütztürmen, erfüllte Dillet mit grimmiger Befriedigung. Wenn dieses Schiff es nicht aus dem Sonnensystem schaffte, dann keines. »Und wenn sie uns die Hülle durchsieben, wir werden hier rauskommen und Hilfe holen.« Und er würde seine Rache bekommen, auch wenn es sein Ende bedeutete. Doch der Tod schreckte ihn schon lange nicht mehr. »Leb wohl, Rick Future«, dachte General McClay Dillet. »Wenn es einen Gott gibt, wird bald Hilfe hier sein. Mit ein bisschen Glück wirst du das alles hier vergessen, mich und vielleicht auch deinen Vater.« Dann verdrängte er jeden Gedanken an den Jungen, seine Frau, seine eigenen Kinder. Die Nemesis wartete.
Und wenn ihr nun wissen wollt, wie es weitergeht, mit Dillet, mit Rick und dem roten Sand, um den es ja offenbar in dieser Folge gehen soll, dann lest das Buch oder hört das Hörbuch. Das Buch gibt es jetzt bei Amazon als E-Book, als Taschenbuch und Hardcover und eben auch bei anderen Hörbuchanbietern außer Audible und BookBeat, aber vor allen Dingen in unserem Shop rickfuture.gumroad.com. Und dieses Hörbuch, kann ich euch wirklich sagen, hat mir super viel Spaß gemacht. Es versüßt euch hoffentlich auch die weihnachtliche Zeit, die Feiertage jetzt rund um den 24. Dezember und den Jahreswechsel. Vielleicht hören wir uns nochmal. Ich kann es aber nicht versprechen. Aktuell weiß ich nicht, ob wir uns jetzt noch im Dezember oder im Januar hören. Wir arbeiten auf jeden Fall jetzt gerade zu Weihnachten wieder intensiv. Vor allen Dingen auch ich, weil ich ja jetzt die Hörspiele schneide. An Folge 20. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Jetzt zu den Feiertagen habe ich wieder mehr Zeit und werde mich damit wieder beschäftigen. Und viele haben danach schon gefragt, ob es weitergeht. Ja, es wird weitergehen. Darüber freue ich mich auch schon sehr. Darauf freue ich mich schon sehr. Und vielleicht habe ich beim nächsten Mal auch schon eine kleine Hörprobe für euch. Kann sein. Ich weiß aber noch nicht, ob dieses Jahr oder erst im Januar. Aber im Januar hören wir uns garantiert wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gesunde Zeit. Passt auf euch auf und seid nett zu allen Menschen um euch herum. Habt viel Spaß mit Hörbüchern, mit Hörspielen und Rick Future. Alles Gute und bis bald.